Blind Date, eine halbe Stunde Zeit und die Frage, ist es ein Match? Das ist Gemischte Tüte, der Blind Date Podcast der Innovationsagentur Rheinland-Pfalz.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gemischte Tüte Rheinland-Pfalz. Wir sind wieder hier in unserem Podcast-Studio und bei uns sitzt ein Blind Date, das sich anschaut mit großen Augen. Ich darf vorstellen, Anke Karduk und Bastian Fleischer.
Hi.
Hallo.
Sehr gut. Allerwichtigste Frage für uns natürlich, kennt ihr euch?
Nö.
Nein.
Sehr gut. Wir haben es also geschafft, ein Blind Date zusammen zu bekommen. Anke, magst du mal ganz kurz sagen, wer bist du, was machst du?
Ja. Hi, ich bin Anke. Ich komme hier aus Mainz und habe eine kleine Eismanufaktur mit einer Freundin zusammen und genau, das ist nice. Und wir machen jetzt seit 13 Jahren eigentlich schon Eis.
Ah, oh, okay, ich kenne Nice. Also ja, soll ich gleich
Ja, sag du auch mal, wer bist du?
Also ich bin Bastian, ich arbeite bei der BASF in Ludwigshafen, bin aber gebürtiger Mainzer und wohne auch hier in der Gegend in Rheinhessen, habe aber auch mal in Mainz gewohnt und von daher sind wir uns häufiger schon begegnet.
Die BASF ja riesig, das heißt, was machst du genau?
Ja, ich arbeite im Logistikeinkauf, das heißt, ich und meine Kollegen, wir beschaffen vor allem Transportdienstleistungen für die gesamte BASF-Gruppe quasi weltweit, also überwiegend halt die um unsere Produkte von unseren Werken, die halt weltweit verteilt sind, zu unseren Endkunden zu bringen. Und ich durfte da jetzt in den letzten zweieinhalb Jahren ein COE aufbauen, also ein Center of Expertise für Digitalisierung. Und geht's halt darum, ja, wie können wir unsere Tools besser nutzen, wie können wir effizienter arbeiten und letzten Endes auch quasi die besten Deals für die BASF halt rausholen. Ja,
ja, spannend. Genau. Jetzt habt ihr schon ein paar Bilder im Kopf. Mhm. Jetzt gibt's ja eine zweite Regel bei Gemischte Tüte Rheinland-Pfalz, nämlich, dass ihr euch gegenseitig ein Geschenk mitbringt. Und dieses Geschenk soll ja immer ein bisschen was über euch, eure Arbeit erzählen. Und gleichzeitig wisst ihr ja immer nicht, wem ihr es überreicht. Vielleicht magst du, Anke, mal einmal dein Geschenk überreichen.
Sehr gerne. Also ich habe eine gemischte Nice-Tüte dabei. ist unser kleiner, also eine kleine Merch-Tüte, weil wir machen zwar sehr gerne Eis und Eis ist auch unser Hauptprodukt, aber wir treiben doch auch gerne ein bisschen Schabernack und probieren Dinge aus. Und deswegen habe ich dir einmal mitgebracht Eismixe. Damit kannst du nämlich Eis für zu Hause machen. Also wir haben im Prinzip irgendwann gedacht, so dass Eis ein Produkt ist, was zwar viele gerne mögen, aber man kann es schlecht verschenken oder irgendwo auf eine lange Reise mitnehmen. Deswegen haben wir diesen Nice Mix entwickelt. Damit kann man Eis zu Hause machen, mit oder ohne Eismaschine. Und ich habe dir jetzt Vanille und Schoko mitgebracht. Da musst du eigentlich nichts anderes tun, außer noch Milch und Sahne hinzufügen, ordentlich rühren. Und genau, das ist im Prinzip die Rezeptur, die wir auch zu Hause oder bei unserem Eis haben. Und falls du nicht ganz so kreativ bist oder kreativer sein möchtest, um noch andere Rezepte zu machen, habe ich dir unser Rezeptbuch mitgebracht. Da stehen ganz viele Eisrezepte drin, aber auch Sachen, die man zum Eis servieren kann. Also da sind so ein paar jetzt gerade, du hast jetzt die Weihnachts- oder die Winter-Edition, da sind dann so ein paar heiße Getränke noch dabei oder Plätzchen, die man ganz gut mit dem Eis kombinieren kann. Dann habe ich für dich oder für deine Kinder die nice Tattoos. Die halten sehr lange. Da musst du, kleiner Tipp von mir, mit Olivenöl geht's besser ab, okay, weil die wirklich so zwei Wochen ganz gut halten. Dann habe ich dir noch unser Bienenwachstuch mitgebracht, auch im nice Design, womit man ja ganz gut Sachen verpacken kann und abdecken kann. Und eine nice Tasse habe ich dir noch mitgebracht.
Mann, das läuft doch richtig gut.
Und ich habe dir sogar Eis
werde
mitgebracht.
Werde ich ja langsam rot.
Eis mitgebracht, das steht hier im Tiefkühlfach. Ich weiß nur nicht, ob das nach dem Podcast noch da ist.
Ach so, ja genau.
Von der Crew auch gegessen.
Also vielleicht. Für die, die das nicht sehen können, ist eine riesige Tüte, die ist ja mega cool.
Ja,
ich glaube gleich darüber, warum die auch so schön designt ist, ne?
Ja.
Cool.
Das ist super. Vielen herzlichen
Dank. Genau, wir hieben, ist schon übergeben. Wir hieben das darüber, ja. Dieses riesige Geschenk.
Ja. Meinst du, es ist ein bisschen kleiner? Hast du
mal es kommt ja nicht auf die Größe.
Ist, okay. Ist okay für mich.
Soll ich schon reingucken und es rausholen? Du sagst
ja,
was
du darfst dazu? Reingucken, klar.
Ich habe eine Badewanne. Das ist doch schon mal gut.
Ja, schreib mal, was schön. Du siehst.
Ich sehe ein Quietsche-Entchen, ein Mechaniker, Quietsche-Entchen würde ich sagen, mit einem Reifen und einem Jetzt fällt mir das Werkzeug, der Name des Werkzeugs. Schraubenschlüssel, ne? Genau, mit einer kleinen Käppi und einem Blaumann an.
Und guck mal hinten, was draufsteht.
BASF. Cool.
Ja. Genau, ja, also ich habe deswegen das Geschenk gewählt, weil es hat auch einen persönlichen Bezug. Ich habe nämlich Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau studiert an der TU Darmstadt und da war die Ente immer unser Wappentier halt quasi im Studium, so um das Generalistentum so zu symbolisieren, weil wir halt, also der Spruch war halt immer so, wir können weder schwimmen als auch fliegen, sondern halt beides so ein bisschen und wir halt auch so quasi die Verbindung sind aus diesem kaufmännischen und eben dem technischen Hintergrund halt und das war immer so eine so ein ganz gutes Ding während dem Studium und dann eben kam ich zu BASF und habe dann überall diese lustigen Enten da gesehen und ja, das begleitet mich. Ich habe auch selbst so einen quasi so einen kleinen Glücksbringer an meinem Schreibtisch im Büro und dachte, das ist ganz schön, ja. Und es gab den Chemiker und den Techniker halt quasi so zur Auswahl und dann habe ich überlegt, ja, ich nehme lieber den Mechaniker, weil mit dem Chemiker, den Chemiker-Bastian gibt es nicht so wirklich.
Ja, cool. Genau. Passt auch ganz gut, weil ich heiße ja Karduk, aber eigentlich Karduk, sag mal Autoente, das ist ja hier perfekt.
Ah ja, stimmt. Ja, okay. Und diese Geschichte dazu, von wegen, ich bin der Generalist, passt das auch zu euch als Unternehmerinnen? Oder würdest du sagen, nee, ihr seid schon Spezialistinnen in eurer Firma?
Nee, ich würde sagen, also wir sind schon, glaube ich, in manchen Bereichen jetzt so, was so das Eis machen oder so angeht, schon Spezialisten, aber wir sind, glaube ich, in dem, was wir sind sonst sehr untriebig und versuchen halt einfach super viel aus. Deswegen gibt es auch viele Bereiche, wo wir auf jeden Fall keine Spezialisten sind, würde ich sagen.
Jetzt habt ihr euch ein bisschen schon kennengelernt. Was interessiert euch? Was würdet ihr gerne fragen?
Also ich würde irgendwie auch wissen wollen, also ich meine, also ihr seid ja ein sehr erfolgreiches Startup jetzt inzwischen, kann man euch, glaube ich, gar nicht mehr nennen.
Zu alt.
Halt, ein alteingesessener.
Wobei es sich für mich immer noch so anfühlt, tatsächlich.
Ja, halt so ein bisschen die Anfangszeit, wie ihr auf die Idee gekommen seid und so. Und ja, ich meine, man hat das ja auch so ein bisschen verfolgt. Ne? Ich war in Mainz immer irgendwie verbunden und hab da so mitbekommen, da gibt's irgendwie einen neuen Laden und so und da müsst ihr mal hin und so weiter. Plus dann irgendwie, sieht auf Konzerten oder Festivals dann irgendwie eure Stände und dann gab's plötzlich die anderen Läden noch und so weiter in der Stadt und dann gibt's euch im Supermarkt und so.
Oh.
Das ist ja…
genau, dann wart ihr gelistet. Ja, muss man vielleicht auch nochmal genau zurückgehen. Also 2012
haben wir gegründet und ich habe Julia, mit der ich das zusammen mache, wir haben ein Studium kennengelernt, wir haben Medienmanagement studiert in Ilmenau bei Erfurt und haben uns da tatsächlich am ersten Tag kennengelernt und uns hat direkt verbunden, dass wir beide aus Mainz kommen, also Julia kam aus Niederolm, ich aus Lörzweiler und das hat uns schon so ein bisschen zusammengeschweißt, dann sind wir auch oft irgendwie am Wochenende mal nach Hause gefahren und ja, sind dann auch da in eine WG gezogen und uns hat es aber immer wieder nach Mainz gezogen und wir wollten eigentlich auch in Mainz Medienmanagement studieren. Das ist ja bei der NC relativ niedrig und die nehmen auch nur 20 Leute, deswegen wir sind da nicht direkt reingekommen, haben es dann aber geschafft, nach dem Vordiplom zu wechseln und sind dann beide wieder nach Mainz gezogen, auch hier eine WG und haben das Studium fertig gemacht, aber hatten immer schon so das Gefühl, dass wir super gut zusammenarbeiten können und irgendwie auch abends, wir haben uns super oft zusammen gekocht und hatten dann immer die Idee so im Hinterkopf, wie glaube ich ziemlich viele junge Mädels wahrscheinlich, dass man mal einen Kaffee eröffnen könnte irgendwie und hatten uns dann damals den Laden von der Anna Batterie angeschaut, auch am Gartenfeldplatz und aber dann gesagt so, nee, wir können jetzt nicht direkt irgendwas aufmachen, wir haben gerade erst das Studium fertig, unsere Eltern bringen uns um. Und haben dann erstmal angefangen zu arbeiten, ich in der Werbeagentur und Julia in der Unternehmensberatung dann später. Und dann ist aber dieser Laden, wo wir mit dem Eis rein sind, der ist irgendwann frei geworden. Da war eine Bäckerei drin, wir haben zwei Häuser nebendran in einer WG gewohnt. Und dann haben wir gesagt, so, oh schade, dass der Bäcker draußen ist. Wir mögen den Bäcker eigentlich voll gern oder den Laden halt mit den großen Ladenfronten, mit den Fensterfronten. Und dann war eigentlich so unsere Sache, wir haben gesagt, okay, wenn der Handyladen, der in der Zwischenzeit drin war, rausgeht, dann machen wir da was rein. So war das. Also wir hatten nie die Idee, komm, lass doch mal einen Eisladen aufmachen, das ist doch eine coole Idee, sondern wir hatten die Idee, wir wollen diesen Laden haben und haben dann überlegt, was könnte man reinmachen. Also es war jetzt gar nicht so typisch, wie sonst eine Gründerstory, glaube ich, anfängt. Man hat schon das Produkt und sucht dann was Passendes, sondern wir hatten den passenden Laden und haben dann gesucht, was man reinmachen kann. Und haben dann überlegt, Eis gibt's eigentlich nicht in der Umgebung und Eis ist ja eigentlich auch ein super positives Produkt und es hat eigentlich damit angefangen, dass wir gegoogelt haben, wie macht man richtiges Eis? Also weil wir eigentlich tatsächlich gar keine Ahnung hatten. Ich hatte in meinem Leben noch nie Eis gemacht, Julia schon manchmal mit ihren Eltern früher. Und dann sind wir auf die Eisfachschule in Werl gekommen, wo man gutes Eis herstellen konnte, handwerklich, ohne Aromastoffe, ohne Zusatzstoffe. Und dann haben wir, wir könnten das doch da mal machen. Also der Laden war zwischenzeitlich
so
frei.
Mhm.
Der dauert
so
auch nur Wochen. 5 Tage.
Ah, ehrlich?
Also ich habe quasi Doppeldiplom. und genau, da lernt man im Prinzip, wie man theoretisch das Eis macht, ne, was man für Grundskills braucht. Und den Rest kann man sich dann tatsächlich ganz gut selber, wenn man die Grundidee verstanden hat, dann geht das dann auch ganz gut. Genau, wir hatten zwischenzeitlich, der Laden war leer, wir waren beim Vermieter, der hat gesagt, okay, habt ihr denn einen Businessplan? Wir so, Businessplan? Nö, haben wir natürlich nicht. Dann wollte er aber gerne noch einen haben und dann haben wir uns halt, wir hatten auch während dem Studium, das war ja schon sehr betriebswirtschaftlich, unser Studium, im Grundstudium hatten wir schon so Unternehmensführung und hatten das im Groben mal gelernt, wie man das macht, aber eigentlich kann man so Sachen mit der Realität ja dann schon nicht wirklich vergleichen. Und dann ja, haben wir uns einfach auf die Straße gestellt, haben gezählt, wie viele Leute laufen da so rum in der Stunde und haben dann so einen Businessplan eigentlich entwickelt. Aber für uns war klar, wir wollen das nur nebenbei machen, einfach nur, um uns so ein bisschen, ja, für was Eigenes zu machen. In der Agentur arbeitet man schon super viel, es macht Spaß, aber es fühlt sich nie so an, als ob man so, man hat zwar Ideen und bringt die auch dem Kunden, aber im Endeffekt, das, was rauskommt, ist ja oft doch eine ganz andere Sache. Ne? Und dann dachten wir, mit dem Eisladen kann man sich nochmal ein bisschen selbst verwirklichen. Und haben den dann irgendwie sehr blauäugig aufgemacht. Und dann ist es tatsächlich ab dem ersten Tag eskaliert. Ich sage gerne das Wort eskaliert, weil es war so. Also wir hatten ab diesem Tag eine Schlange, hatten keine Aushilfen, hatten eigentlich gar keine Ahnung, wie das alles funktioniert. Und sind dann da so reingerutscht. Und
aber ihr musstet schon investieren. Also, ne?
Genau, wir mussten investieren.
Und
genau, wir hatten, haben uns eine Eismaschine, also mein Vater,
wer hat das finanziert?
Mein Vater hat uns einen Privatkredit dann gegeben. Also wir hatten ihm dann den Businessplan gezeigt. Und er kennt mich ja schon ein bisschen länger und meinte so, Anke, schon wieder die nächste Schnapsidee von dir, weiß ich jetzt nicht. Aber er hat sich's durchgelesen, meinte, doch, ist ganz konservativ gerechnet. Und ich glaube, es war ganz gut, dass Julia mit im Boot war, weil Julia schon der vernünftigere Part von uns beiden ist, würde ich sagen, der auch organisierter ist. Und ja, das bin ich nicht, bin dann eher so das chaotische, kreative Gegenstück. Und dann war er aber ein bisschen beruhigt und hat gemeint, ja, man kann es ja mal irgendwie probieren. Also er hatte davor auch einen Schlaganfall und ich glaube, das hat ihn so ein bisschen zum Umdenken gebracht, dass er gesagt hat, man muss vielleicht auch einfach mal Dinge ausprobieren, ne, und irgendwie den Mut haben, das zu machen, wobei es sich für uns oder für mich tatsächlich gar nicht so mutig angefühlt hat, weil wir das ja so ein bisschen unter dem Deckmantel, dass wir es nebenbei machen wollten, gemacht haben. Ne? Deswegen war es für mich jetzt gar nicht so ein riesen, eine riesen Fallhöhe. Aber rückblickend betrachtet war es, glaube ich, schon krass, das, oder was wir in der Zeit jetzt alles geschafft haben, das sieht man oft nicht mehr, wenn man so mittendrin ist, aber das ist schon irgendwie dann doch, ne, keine Ahnung gehabt, von Steuern, von Personal, Vorstellungsgesprächen, auch mal die erste Kündigung war hart, ne, und dann also mit Maschinen, wir haben zweimal eine Produktion geplant, Elektrik, also das sind, im Prinzip habe ich einen Job, der ganz viele Jobs beinhaltet, weil man ganz bunt aufgestellt ist.
Mhm. Ganz kurz noch und dann ja, natürlich dann rüber. Was glaubst du, ist euer Erfolgsrezept? Weil es ist ja wirklich so, man kommt dahin und es ist immer eine Schlange. Und dann denke ich immer, was ist das? Also was lieben die Leute? Was sagen die auch?
Vielleicht
was?
Einfach langsamer bedienen. Ne? Dann, dadurch kriegst du auch eine Schlange.
Das. Ja, das stimmt. ich weiß, ich glaube, wir haben damals in...
Genau, stimmt. Da, apropos, da müssen wir gleich mal fragen, was er logistisch dazu sagen würde. Aber genau.
Ja. Ich glaube, wir haben so ein bisschen einfach den richtigen Zeitpunkt gehabt, den richtigen Ort damals. Und ich glaube, dass unsere Entstehungsgeschichte, die war ja schon für jeden so ein bisschen präsent, ne? Dadurch, dass es Facebook gab. Wir waren relativ schnell, gab es einen Artikel über uns in der FAZ. Dann haben wir ja den Gründerpreis gewonnen. Also wir konnten, man konnte uns ganz gut mitverfolgen. Ich glaube, die Leute haben so gesehen, guck mal, es sind einfach zwei Mädels. Keine Ahnung, was sie da tun. Also überspitzt gesagt. Und irgendwie war das, glaube ich, für viele so, irgendwie kann jeder schaffen, sowas zu machen. Ne? Und dann hatten wir Eissorten, die waren nicht alltäglich. Wir haben jeden Tag gewechselt, so dass so ein bisschen der Anreiz war, dass man oft vorbeikommt. Und wir wollen es halt authentisch machen. Ich glaube, das Eis hat auch wirklich, es schmeckt halt nach dem, was drin ist. Und ich glaube, dass das schon auch für Mainz eine Besonderheit war zu dem, in dem Moment. Und jetzt, die Schlange ist einfach so, wenn die Schlange nicht ist, dann denken die Leute, Mensch, stimmt heute was nicht bei euch? Habt ihr geschlossen? Also die stellen sich halt auch tatsächlich ganz gerne in der Schlange an. Es gibt Dates in der Schlange. Wir haben die ersten, die geheiratet haben, die sich in der Schlange kennen.
Wirklich?
Deswegen.
Die kriegen dann aber eine Eistorte von euch, oder? Was? Was bei euch kennengelernt hat. Was interessiert dich von Bastian?
Also ich glaube, du hast ja gesagt, dass ihr so in oder gerade euch in der Logistik, ne, oder dass ihr versucht, Innovationen zu machen, ja. Wie ihr Sachen verbessern könnt. Mhm. Und ich glaube, das ist bei uns gerade ein wichtiges Thema, weil wir halt, also zum Beispiel unsere Bestandsführung. Mhm. Klappt nie. Wir haben keine Ahnung, ne, wie man es irgendwie mal so schaffen soll, dass wirklich, wir zählen das Tiefkühlhaus, wir haben auch ein Warenwirtschaftssystem, wo die Sachen eingetragen sind, aber es gibt so viele Stellschrauben, wo was entnommen wird oder da nicht eingetragen wird. Also so ganz viele Fehler, die passieren können. Mhm. Und
bei BASF wahrscheinlich nicht passieren dürften. Genau.
Genau. Da bei Eis ist es vielleicht nicht ganz so schlimm, aber was ihr da so gerade, oder was, vielleicht kannst du ein bisschen detaillierter erklären, ja, was du genau machst.
Ja, klar. Also, das ist halt, die Welt der Logistik ist einfach in Summe komplex so, ja, und bei uns läuft halt vieles über unsere Systeme, die halt irgendwie miteinander agieren so, und sei es jetzt im SAP, wenn du über Bestandsführung oder so weiter sprichst, dann, ne, was habe ich für eine Verpackungsart, wie sind da die Materialstammdaten gepflegt und so weiter, und ja, das ist alles, hat halt eine hohe Relevanz bei so einem Unternehmen wie jetzt hier bei uns, ja, mit irgendwie zigtausend Verkaufsprodukten und so weiter, ja. Nee, genau. Also, womit ich mich halt beschäftige, ist halt eher ein kommerzieller Bereich letzten Endes, ne. Wir sind im Einkauf und, also, wie ich schon gesagt hatte, wir verantworten halt den globalen Spend im Logistikumfeld, also ist viel Transport, aber auch für Lagerdienstleistungen beispielsweise. Sind wir zuständig, und Transport halt eben im Landverkehr, also was so mit den Speditionen so passiert, als auch halt Luft- und Seefracht. Mhm. Und da sind wir in der Regel halt mit Ausschreibungen unterwegs. Das heißt, wir vergeben einen Großteil unseres Volumens eigentlich über fest vereinbarte Verträge und haben dann Frachtraten, die wir jeweils dann vereinbaren. Und das ist halt einfach eine große Komplexität an die Vielzahl an Datenpunkte, weil ich habe dann in der Ausschreibung vielleicht mehrere Dutzend Dienstleister drin, ich habe dann irgendwie ein paar tausend Lanes, also Relationen, auf denen ich Preise einhole und muss die dann miteinander vergleichen. Das heißt, wir nutzen dann halt Tools, um diese Ausschreibung handelbar zu machen überhaupt, so quasi, um diese Tools dann alleine nutzen zu können, braucht es halt eine Support-Organisation, und die ist dann bei mir im Team. Das ist ein Hauptpunkt. Dann sind wir auch viel unterwegs, so in dem Sinne, dass wir so Reporting-Landschaft aufbauen bei uns im Konzern. Das heißt, dass meine Kollegen, also wir haben in Summe so ungefähr 120 Einkäufer bei uns im Logistikeinkauf alleine, dass die halt sehen, hey, wie werden unsere Verträge überhaupt genutzt? Gibt's irgendwie gravierende Mengenstromänderungen, gibt es irgendwo Tagesfrachten, die eingekauft werden, die gar nicht sein dürften oder so weiter. Und als drittes dann halt noch quasi so das ganze Thema KI. Also wie können wir KI für uns nutzbar machen? Und zwar zum einen sowohl, was die Effizienz angeht, also dass halt jeder von uns da möglichst wenig Zeit verliert, Informationen nachzufinden, als auch dann in dem Bereich Effektivität. Also wie schaffen wir es letzten Endes, günstigere Frachten einzukaufen? Mhm. Weil das ist halt für uns der große Hebel, so quasi. Ich meine, momentan sind die wirtschaftlichen Zeiten für uns nicht gut, und halt jeder Euro, den wir es schaffen einzusparen, der geht halt direkt in unsere P&L als Kostenersparnis dann halt 1:1 durch, so, und das ist eigentlich so bei uns von Anfang an so drin, ja.
Was für ein Mindset braucht man für erfolgreiche Logistik, oder was sagst du vielleicht auch deinen Kolleginnen und Kollegen, wie die das nutzen sollen, was du dir überlegt hast?
Naja, also ich sag mal, normalerweise ist die Kernkompetenz von einem Einkäufer das Verhandeln. Also quasi, der muss seinen Markt kennen, der muss die Dienstleister kennen und so weiter. Das ist schon auch letzten Endes irgendwie ein People-Business, weil wir arbeiten schon viel mit so kleineren und mittelständischen Unternehmen zusammen und jetzt weniger so mit den ganz Großen, ehrlich gesagt, weil wir halt einfach unsere Policy haben, und wenn die dann nicht mitgehen können, dann haben sie ein Problem. Aber halt, wir sehen natürlich, wie jetzt die ganze Situation, die Lage sich halt weiterentwickelt mit den Systemen, mit der Komplexität, jetzt gerade in dieser VUCA-Welt, wo wir leben, da irgendwie diese ganzen Krisen die letzten Jahre halt waren im Logistikumfeld, so da Suezkanal, Sperrung und Piratenangriffe und Zölle und was da halt alles so reinspielt, oder irgendwie jetzt auch natürlich das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz und so, das hat alles einen Rieseneffekt, und das heißt, das verändert sich ziemlich stark eigentlich, so dass heute auch ein Einkäufer eben gut in Tools sein muss und letzten Endes auch gut im Handeln von komplexen und Vielzahl an Datenmengen sein muss.
Weil das war mein
Gedanke, da letzten Endes so die Schlussfolgerung daraus zu ziehen und zu sagen, hey, lieber Lieferant.
Weil das war mein Gedanke, wie begeisterst du, wenn du sagst, es ist ein People's Business und gleichzeitig soll es ja so ein Zahlennutzungsbusiness werden. Wie passt das? Oder wie machst du das?
Ja, das ist schwer. Das ist schwer. Also bei mir war es auch so, irgendwie, als ich mich damals bei BASF beworben habe, dann war das zuerst so, was macht man denn im Einkauf? Und ich konnte mir darunter, also trotz, dass ich halt ein wirtschaftliches Studium hinter mir habe, konnte ich mir das irgendwie nicht vorstellen, was das für eine Funktion ist letzten Endes. Und da bin ich damals da eingestiegen und muss sagen, fand ich es halt richtig gut so, weil ich halt mich dann darauf eingelassen und mich dann da eingearbeitet und so in die Materie. Und ich finde es halt auch einfach spannend, wenn man halt weiß, okay, da bewegt sich was dahinter, und ich meine, letzten Endes haben wir halt einen Milliarden-Spend, den wir da bewegen jedes Jahr, und der ist halt in unserer Verantwortung, und wie soll ich sagen, das da halt bestmöglich zu managen, ist natürlich eine Herausforderung und aber auch mein Ziel, ja.
Ja, und es wird auch nicht langweilig, ne? Du wirst dich so mit so vielen Dingen noch beschäftigen einfach. Das ist ja auch cool, dass du weißt, dass du nicht die nächsten 10 Jahre am Schreibtisch sitzt und immer das Gleiche machst.
Ja, richtig. Also, ja.
Welche Rolle spielt bei euch Einkauf, Logistik, Lieferantengespräche versus ich verkaufe Eis?
Ja,
gute Sorten.
Es könnte, glaube ich, sogar noch eine größere Rolle bei uns spielen, würde ich mal sagen.
Ja, also das
war auf jeden Fall.
Steigerungspotenzial.
Es war ein Thema, was wir auch so ein bisschen, glaube ich, außer Acht gelassen haben am Anfang. Also es war halt so, wir kaufen mal die Sachen ein, ne? Und haben
wir da, verhandeln nicht.
Genau. Also wir hatten, glaube ich, oft am Anfang auch gar nicht so die Zeit zu verhandeln. Und am Anfang war es auch ganz oft so, dass wir gar nicht wussten, wo wir die Sachen denn herbekommen. Und dann waren wir froh, dass wir sie irgendwoher hatten, ne? Und dann natürlich gewinnt man dann an Erfahrung und an Expertise und kriegt ja auch mit, wo man die Sachen sonst noch bekommen kann. Und wir haben jetzt auch mehr Personal, und jetzt im Moment haben wir Timo, unsere Küchenleitung, der hat sich das sehr hintergeklemmt, dass er jetzt mal alle Preise nachverhandelt und auch guckt, wo wir die Rohstoffe sonst herbekommen können und vielleicht auch mal einen Jahresvorrat verhandeln, ne, weil man dann ja auch ganz andere Preise kriegt. Also das sind so Sachen, die aber erst nach und nach gekommen sind. Erstmal mussten wir gucken, wie wir überhaupt diesen Laden schmeißen, und jetzt kommt der Feinschliff. Also deswegen, so Sachen haben wir jetzt schon auf dem Schirm, aber es war lange so, dass wir es nicht hatten, ja.
Und ich hatte ja vorhin schon gesagt, ein Teil eures Erfolgs ist wahrscheinlich auch euer Design. Vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen, was euer Anspruch da immer war, weil ich glaube, ihr saht auch immer anders aus, ne?
Ja, das stimmt. Also ich glaube, dadurch, dass wir halt aus der Werbeagentur oder aus der Richtung kommen, war uns Design halt immer schon wichtig. Und ich sage auch immer, das war das Einzige, was ich konnte, als ich angefangen habe oder ein Auge für hatte, wie man so Sachen umsetzt. Und deswegen haben wir das halt auch von Anfang an selber gemacht. Es gibt ja so witzige Kataloge, so Eisdielenkataloge, wo man sich die ganze Einrichtung bestellen kann. Die haben alle die gleichen Gläser, die ganzen gleichen Löffel und sowas. Und das wollten wir halt nicht. Und wir haben dann quasi uns die Farben selber ausgesucht, haben das mit den Streifen selber entwickelt, die Schrift ausgesucht, den Namen haben wir mit einem Freund zusammen auf einer Fahrt, als wir unser erstes Eisfahrrad ersteigert haben, irgendwie überlegt und dachten, das passt gut, das ist nice, weil das N ja auch für die Neustadt steht. Dann haben wir gesagt, wir hätten gerne noch ein Tier, über das man sich irgendwie unterhalten kann, also dass das für uns spricht, und sind dann auf die Eule gekommen, weil das im Neustadtwappen mit drin ist, quasi ein Tier der Neustadt ist, das hat dann auch sehr gut gepasst. Und ja, so haben wir das dann weiterentwickelt. Aber hat sich wirklich so angefühlt, als ob das ist, was wir können. Wir entwickeln eine kleine Marke, und das Eis war dann zwar unser Produkt, aber von dem hatten wir am Anfang tatsächlich am wenigsten Ahnung.
Echt ganz cool. Also wir reden oft darüber, wie wichtig Design und Kommunikation ist für Produkte. Was für Fragen fallen euch noch ein, um euch besser kennenzulernen? Was interessiert euch?
Mich würde interessieren, also was euer Plan ist, habt ihr eine Art Vision oder irgendwie, wo es hingehen soll? Weil es ist ja häufig jetzt bei so, gerade jetzt, sag ich mal, so Franchise-Unternehmen, so jetzt, wenn ich an McDonald's oder Subway oder sonst wie denke, die irgendwie mal klein angefangen haben halt auch so, Habt ihr da irgendwie Pläne für eine Expansion oder sagt ihr, ihr seid so zufrieden, wie es jetzt gerade läuft?
Also wir hatten tatsächlich noch nie so einen richtigen Plan, also Langzeitplan. Wir haben viele Dinge sind einfach so gekommen, also auch mit irgendwie dem zweiten Laden am Wehrhäuschen, am Malakoff, der am Rhein direkt. Wir haben eigentlich zweimal versucht, Nein zu sagen, wir wollen das nicht, es ist uns zu viel oder zu schnell. Und dann haben wir diesen Laden gesehen, als er noch leer stand, dachten so, ja, der ist schon cool, das müssen wir machen. Also es sind ganz viele Sachen, die uns irgendwie so ein bisschen zugeflogen sind und wir sie dann gemacht haben und auch froh waren, dass wir dann sie dann gemacht haben im Endeffekt. Ne? Und deswegen Franchise haben wir eigentlich auch ganz, ganz lange gesagt, möchten wir nicht machen. Jetzt hatten wir in Frankfurt die letzten zwei Saisons ein Franchise gemacht. Das war aber auch nur, weil die zwei Jungs, die das gemacht haben, irgendwie so, das hat einfach gepasst und wir irgendwie, die hatten auch schon einen Standort, die hatten schon einen Laden und dann, wir können es ja mal ausprobieren, weil wir auch in Frankfurt wirklich viele Leute schon haben, die uns immer schreiben, dass sie gerne in Frankfurt noch eine Verkaufsstelle haben. Aber es ist nie so, dass wir strategisch denken, es macht Sinn, jetzt hier das und das zu machen, sondern es ist eher ganz viel Bauchgefühl bei uns immer noch, dass wir und wir lassen uns so ein bisschen treiben. Also wir sagen eigentlich jede Saison, jetzt reicht's erstmal, wir zetteln uns und dann kommt doch wieder irgendeine Idee und dann machen wir es relativ spontan meistens.
Seid ihr weiter nur in Anführungsstrichen regional? Ja. Also ihr seid aber in bestimmten Supermärkten doch dann gelistet. Das sind dann immer individuelle Verhandlungen.
Genau, also wir haben schon die Rewe-Listung hier, die Regional-Rewe-Listung. Und wir sind in vielen Supermärkten in der Region. Das weiteste ist Mannheim. Das ist ja nicht so weit von Ludwigshafen.
Ja. Habe ich gewohnt, ja.
Und auch in Frankfurt, aber sonst sind wir eher regional. Was aber auch Problem wahrscheinlich mit der Logistik ist, weil Eis ja schon ein Produkt ist, was man nicht ganz so einfach und easy transportieren kann.
Ja, ja. Ja. Wir haben auch viele Chemikalien, die gekühlt transportiert werden müssen oder sowas. Oder halt im Sommer eine bestimmte Temperatur nicht überschreiten sollten oder sowas. Sonst hat man da unschöne Konsequenzen davon.
Ja. Man könnte ja immer bei uns halten und nochmal ein bisschen Eis mitnehmen und ausliefern.
Ja, genau.
Ja.
Mein Gott.
Wie ist das? Es ist ja ein Innovationspodcast, was das Thema Innovation betrifft. Wo zieht ihr eure Ideen für Innovation her? Also bei dir hört man ja oft ja auch raus, Anke, dass du so, oh, wir haben immer einfach gemacht. Aber ich glaube, an irgendeinem Punkt muss man ja auch immer, ne, was sind unsere Ideen, was wollen wir umsetzen, was treibt uns? Und bei BASF ist, glaube ich, ja eher nochmal so ein Tanker, ne? So, wo ist da das Innovationspotenzial?
Naja, ich denke, es gibt verschiedene Quellen. Also ich meine, klar, ich finde schon, wir haben ein sehr gutes Team bei uns. Wir haben gute Leute, mit denen man über alle möglichen Themen sprechen kann halt, ne? Ich meine, meiner Rolle gibt's halt auch so ähnlich dann quasi im technischen Einkauf und genauso eben im Rohstoffeinkauf. Und das heißt, das wird dann auch bei uns dann koordiniert und so. Und da tauscht man sich aus, was gibt's für Ideen, wo könnten wir noch irgendwie besser werden oder neue Sachen machen. Und gleichzeitig, ja, dann sprechen wir halt auch mit unseren Anbietern und so. Wir gehen auch auf Messen, versuchen uns da vorzubilden und zu gucken. Wir kriegen halt Forschungspaper und sonstige Sachen, weil jetzt klar, ich meine, das gerade so Thema KI ist halt bei uns jetzt auch in der neuen Strategie fest verankert als Motor der Innovation. Und ja, also wir nutzen jetzt da im Prinzip seit einem Jahr oder so, kann man sagen, nutzen wir Copilot quasi für alle Office-Anwendungen so implementiert und waren glaube ich, eine der ersten größeren Unternehmen, die das so gemacht haben. Und das ist jetzt, glaube ich, ziemlich gut, einfach um alle Leute da dran zu führen an so ein Thema, quasi wie so eine Einstiegsdroge, um dann halt auch zu gucken, wie etabliert sich das, was gibt es da für neue Entwicklungen und so. Also ja, ich finde das, es macht halt allein Spaß, da quasi in dem Team da so zu sein und da halt sich dann mit dem Thema allein zu beschäftigen. So.
Was machen diese KI-Tools in der Logistik? Also was hast du schon festgestellt, was sich so krass verändert, transportiert, dadurch halt verschnellert?
Was halt ganz simpel ist zum Beispiel, da ist die Integration in Outlook. Also du kannst da darüber dann einfach, wenn du eine E-Mail bekommst, und die ist meistens so lang bei uns dann im Prinzip, weil wir dann auch jetzt nicht bei so operativen Themen eingebunden werden, sondern eher als Eskalation. Das heißt, dann kannst du dir das zusammenfassen lassen. Und auch wenn die E-Mail unten auf Chinesisch steht oder auf Französisch, Französisch und dann auf Russisch und dann auf Deutsch, so ungefähr. Das funktioniert dann auch noch, ja. Oder dass du auch dir ganz gut, wenn du jetzt Angebote bekommst, die halt teilweise dann auch ein PDF sind oder so, dann kannst du dir die da zusammenfassen lassen oder eben auch vergleichen lassen, zu sagen, hey, der eine hat Format A, der andere Format B, fügen wir das doch mal zusammen, ich will nur die wichtigsten Fakten oder so wissen. Mhm. Und ja, das hilft dann schon in der, also quasi im täglichen Doing, ja.
Wie ist das im Eisgeschäft? Wo ist das Innovationspotenzial?
Also KI nutzen wir jetzt noch nicht so. Wobei ich mir vorstellen kann, dass das auch in manchen Bereichen sinnvoll wäre bei uns. Also auch gerade bei so Veranstaltungsanfragen und Automatisierungen mit Terminen dann, ne, im Kalender, sowas könnte ich mir schon vorstellen, dass das gut funktioniert, aber da haben wir uns auch noch nicht wirklich mit beschäftigt. Bei uns sind, glaube ich, eher die Innovationen, was Eissorten angeht oder neue Eistorten, ne, was man so dem Kunden bieten kann als Kundenerlebnis. Und da haben wir halt eigentlich einmal im Monat so ein Innovation Lab, wo verschiedene Leute bei uns teilnehmen und
Also auch Kunden?
Kunden bisher nicht, wobei wir schon oft auch Feedback einfach von den Kunden einholen, aber wir haben den Jürgen dabei, der ist glaube ich jetzt 63 und ist ein super Eisliebhaber und hat auch zu Hause ein eigenes Eislabor und der supportet uns da ganz, ganz stark und dann gucken wir halt immer, ne, was ist so auf dem Markt oder was sind die Trends, so, weil wir die Trends meistens gar nicht erst umsetzen, ne? Also so den Dubai-Schokoladentrend zum Beispiel haben wir jetzt auch nicht mitgemacht, weil das meistens ja nur so ganz kurze Trends sind, aber man überlegt da schon zusammen, ne, was könnten wir nochmal machen, was haben wir noch nicht gemacht, was gibt's so noch nicht. Und wir haben auch ein Eismachertreffen ins Leben gerufen, deutschlandweit, wo halt so ein paar Eisläden, die das so ähnlich machen wie wir, zusammenkommen. Da fahre ich auch morgen hin. Das ist dann in Freiburg dieses Mal. Das findet immer woanders statt, weil man ja auch oft die gleichen Probleme hat oder die gleichen, oder mal eine Idee, die man aber dann auch zusammen umsetzen kann. Und das ist eigentlich ganz schön, dass man sich da so ein bisschen austauscht und dann halt auch mal weiter und über den Tellerrand schauen kann.
Mhm. Dieses bisschen mit den Events, kannst du das nochmal beschreiben, was ihr dann da macht?
Wir haben im Prinzip ein Eisfahrrad, einen alten T3-Bus, der aber jetzt leider den Geist aufgegeben hat. Jetzt haben wir ein neues Nice-Mobil, mit dem stehen wir ganz oft auf Konzerten, Stadtfesten, auf Hochzeiten, wo wir gebucht werden. Dann haben wir so kleine Partypakete, das ist so ein Partyfreezer, so eine Tonne, wo man sich unsere kleinen Eisbecherchen ausleihen kann übers Wochenende oder eine Tischvitrine, da kriegt man alles dazu, nur kein Personal, das kann man sich übers Wochenende ausleihen. Und das läuft im Sommer vor allem ganz gut, dass dann Nice ganz gut vertreten ist hier in der Region, ja.
Mhm. Jetzt, wo ihr euch schon so besser kennengelernt habt und vielleicht so eine Vorstellung, was gäbe es denn, wo ihr sagt, da könnten wir voneinander profitieren? Von den Kompetenzen oder von den Unternehmen, von der Art zu denken?
Also ich habe großen Respekt im Prinzip vor Selbstständigkeit so letztendlich, ne? Ich meine, ich habe mich da vor 14 Jahren jetzt dafür entschieden, zu BASF zu arbeiten und hatte das aber auch nie so wirklich auf dem Schirm, mich mal selbstständig zu machen mit was. Aber also einige Freunde von mir sind selbstständig und so und da gibt's immer Ups und Downs. Aber ja, es ist, deswegen habe ich dann halt einen großen Respekt vor, weil ich denke so, das ist echt nicht einfach so, weil bei mir ist es halt geregelt so, ich kriege jeden Monat mein Gehalt überwiesen und ich habe meine Ziele, ist klar, so die möchte ich erreichen und so und arbeite dann daran im Prinzip so Tag für Tag und es ist halt so ein ganz anderes Fokus, denke ich mal, wenn du so diesen Schritt ins Ungewisse so gehst, deswegen, aber, ja, ist auf jeden Fall der Mut.
Lustig, weil ich finde wiederum, wenn die Anke erzählt, denkt man so, es ist alles ein großer Spaß.
Und so ist es jetzt auch nicht nur. Also wir hatten schon auch harte Zeiten, auch gerade jetzt so mit Corona, ne, und danach so Inflation, das haben wir schon alles gemerkt auf jeden Fall, ne, und es war auch wirklich nicht einfach für uns, weil man einfach höhere Personalkosten haben. Wir haben jetzt im Sommer ein Team von 80 Leuten, also wir haben 12 Festangestellte und dann das andere sind Saisonkräfte. Also es ist einfach schon ein harter Job einfach und man macht sich natürlich schon Sorgen, man hat soziale Verantwortung und das alles, aber ich muss trotzdem sagen, dass ich es, glaube ich, trotzdem wieder machen würde. Also ich weiß, dass wir schon oft das verfluchen und sagen, boah, nee, nicht noch eine Saison, ne? Und es ist einfach, ja, es ist auch schwierig, den Leuten manchmal die Preisentwicklung zu erklären, weil irgendwie, ne, jeder weiß, was er mal für sein erstes Eis bezahlt hat. Das ist ein sehr emotionales Produkt, irgendwie Eis. Und das können wenige vielleicht nachvollziehen, dass bei uns auch die Rohstoffpreise steigen, ne? Die ganzen Tiefkühlkosten, dass das alles ja viel teurer wird, auch die Lohnkosten und sowas, ne? Das ist halt für uns immer schwierig und das nervt dann auch manchmal, dass man sich immer irgendwie so erklären muss und natürlich hat man so, ne, man ist oft auch genervt und frustriert und gestresst, aber trotzdem macht mir der Job viel Spaß, weil es halt einfach so ein Paket ist. Man hat viel mit Leuten zu tun, ne? Und es ist halt auch ein Produkt, wenn Leute in den Laden kommen, die haben eine halbe Stunde angestanden und du denkst dir manchmal, oh Gott, jetzt haben die eine halbe Stunde angeschlagen für eine Kugel Eis. Ne? Man hat echt schon fast ein schlechtes Gewissen. Aber die gehen so glücklich raus, weil das einfach auch so positiv besetzt ist, das Produkt. Ne? Deswegen, ich bin sehr froh, dass wir uns damals für Eis entschieden haben, weil das einfach schon ja sehr, sehr viele positive Aspekte hat und das überwiegt dann oft, ne? Natürlich habe ich auch Phasen und ich denke so, warum bin ich selbstständig, ne? Also so gerade zu Corona habe ich gedacht so, jeder sitzt jetzt hier zu Hause und backt sein Sauerteigbrot, hat irgendwie Zeit und wir entwickeln irgendwie innerhalb von 2 Wochen einen Nice Drive Lieferservice, ne? Ich habe da wirklich Tag und Nacht dran gesessen, damit die Leute ihr Eis nach Hause kriegen, weil wir nicht wussten, wie wir es abverkaufen und so, ne? Es ist halt schon, ja, es ist selbst und ständig, wie man es immer sagt. Ne? Aber ich hätte auch nie gedacht, dass ich selbstständig werde. Ich wollte eigentlich immer in die Werbung. Für mich war das klar, immer schon. Aber dadurch, dass man so viele andere Sachen machen kann, also wir haben zum Beispiel auch ein Spendenprojekt, wir haben eine Schule in Malawi gebaut. Also es sind halt so viele Sachen, die man damit verbinden kann. Und das ist das, was ich halt daran so schätze. Und deswegen höre ich mich jetzt wahrscheinlich so positiv an, wenn ich darüber rede. Aber es gibt auch sehr viele tiefe Täler.
Und wenn du auf das schaust, was Bastian erzählt hat, gäbe es was, wo du sagst, ah, das wäre eine Idee, die wir gemeinsam umsetzen könnten oder davon könnten wir gemeinsam profitieren?
Also ich finde generell dieses KI-Thema, wobei das ja jetzt nicht BASF-spezifisch ist, aber das ist ja etwas, womit du dich beschäftigst gerade, auch das finde ich super spannend, weil ich glaube, dass man damit ganz, ganz viele Dinge noch machen kann, die mir jetzt auch gar nicht so bewusst sind, ne? Aber ich glaube, dass das schon in Zukunft viele Sachen auch erleichtern wird. Das finde ich spannend und ja, diese Logistik-Thematik ist generell, also das ist für mich ein Wunder, wie sowas überhaupt funktioniert, ehrlich gesagt, ne, dass irgendwie diese Planung, dann ist es wirklich so, dass Sachen dann von A nach B kommen und auch noch oft just in time, also das ist schon oft, das ist schon etwas, was ich schon, ja, das ist auf jeden Fall ein spannendes Umfeld, finde ich, ja.
Aber wenn du auf so ein Unternehmen schaust, wie Nice, fallen dir dann direkt, also bist du dann so ein Logistiker, und dass du da drauf schaust und denkst, ah, alles klar, das ist der und da machst du hier und da holst du nochmal 2% drauf. Wer hast du? Hast du das so im Kopf auch?
Ja, also, aber jetzt. Kannst
du vielleicht mal vorbeikommen bei uns? Du kannst dir gerne mal die Produktion anschauen.
Kriegst du nochmal so eine Tüte.
Und wir kommen dann zum BASF-Sommerfest mit unserem Nice-Mobil.
Warum denn nicht? Ja, da muss ich vielleicht auch ein paar Instanzen einschalten, damit ich das freigegeben bekomme. Aber nee, gerne doch, ja.
Aber vielleicht nochmal.
Nein, das
ohne
grundsätzlich.
Quatsch? Also, ne?
Nein, also, was weil klar,
da drin steckt.
Letztendlich wird da ja was produziert, ne? Und dafür brauchst du da halt gewisse Zutaten, wie du sagst. Schon gesagt hast, halt Milch und was auch immer man alles braucht, vielleicht auch unsere Produkte, wir sind ja auch aktiv in diesem Bereich, Nutrition and Health ist einer unserer Unternehmensbereiche, die vielfach da mit drin sind und ja, klar, wo kommen diese Produkte her, zu welchem Preis bezieht ihr die, über Händler oder direkt oder sonst wie und oder habt ihr irgendwo ein Lager angemietet oder was auch immer, wie groß ist das und keine Ahnung, ja, also da ja,
also
da bin ich direkt.
Bastian,
bin ich
direkt kommt vorbei, holt nochmal Prozente raus bei Nice und der Nice Bier kommt wiederum bei
kommt
euch.
In die Base.
Habt
ihr eine Kantine?
Kann ich mich beliebt machen. Wir haben mehrere Kantinen in Ludwigshafen, glaube ich, 5 oder so, ja. Okay. Das ist meistens eher das von wahrscheinlich Unilever oder Nestle oder sowas da das Sortiment vertreten.
Genau, an dieser Stelle sage ich dann immer, werden die Mikrofone jetzt bald abgeschaltet? Das Blind Date geht weiter hinter den Kulissen und es werden noch weitere gute Ideen ausgetauscht. Jetzt natürlich die letzte Frage, ist es ein Match?
Ich finde schon. Ich finde es immer spannend, irgendwie so Sachen also zu erfahren. Ich finde, du hast ja in jedem Beruf, wo du irgendwie mit Leidenschaft dabei bist und das Gefühl hatte ich bei dir, kannst du ja ganz viele Sachen rausgewinnen. Deswegen, ich fand es auf jeden Fall super spannend.
Ja.
Und für dich auch?
Ich fühle mich auch ein Match, ja klar, wie gesagt.
Und du hast ja auch eine große Tüte.
Ja. Ich fühle mich ein bisschen schlecht, aber ich werde, werde zu Hause beliebt genau. sein. Ja.
Dann sagen wir herzlichen Dank, Anke Kaduk, Bastian Fleischer für das tolle Gespräch und allen Zuhörenden, vernetzt euch bitte mit beiden. Schaut mal auf den Social-Media-Kanälen vorbei, was das für tolle Geschenke waren und wir freuen uns sehr, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Tschüss.
Danke. Tschüss.
Das war Gemischte Tüte, der Blind Date Podcast der Innovationsagentur Rheinland-Pfalz. Vernetzt euch gerne mit den Gästen, folgt dem Insta-Kanal, denn da gibt es jede Menge Bonusmaterial für euch. Ihr seht die Geschenkübergabe, ihr bekommt einen Einblick hinter die Kulissen und ihr seid immer informiert, wann die nächste Folge rauskommt. Wenn ihr euch ganz allgemein für das Thema Innovation in Rheinland-Pfalz interessiert, dann geht gerne auf www.innovationsagentur-rlp.de. Bleibt offen und neugierig, so wie unsere Blind Date Gäste bei Gemischte Tüte.